NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Roboter nehmen im Alltag eine immer größere Rolle ein. Es lassen sich kleine Roboter kaufen, die den Fußboden saugen. Oder welche, die Fenster putzen können. Aber nicht nur innerhalb von Haushalten übernehmen sie immer mehr Aufgaben. Auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin oder der Technik, werden sie bereits eingesetzt. Und Forscher versuchen, Roboter zu entwickeln, die noch deutlich mehr können. Geplant sind sogar solche, die ins All fliegen und dort wissenschaftliche Arbeiten übernehmen können. Die Robotik hat Hochkonjunktur. Darum wird es heute in unserem Schwerpunkt gehen. Ein weiteres Thema in der Sendung: eine Schatzsuche. Und zwar eine von Geologen in einem stillgelegten Bergwerk im Harz. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Zuerst blicken wir heute nach Heitarbu. Die alte Wikingersiedlung in Schleswig-Holstein birgt immer noch viele Geheimnisse. Für Wissenschaftler eine richtige Schatzkiste an neuen Erkenntnissen über die Zeit der Wikinger. Jetzt gab es bei den Grabungen dort schon wieder einen spektakulären Fund. Die Perlen vom Schmuck einer reichen Wikingerbraut. Vielleicht sogar einer Prinzessin, glauben die Forscher. Thomas Sambol war bei den Ausgrabungen dabei.
Grabungsleiter Sven Kalmbrink musste ganz genau hinsehen, um die winzigen Perlen zu finden. Eimer für Eimer mit dunkler Erde hatte er mit seinem Team durchgesiebt, mit Wasser überspült und jeden Krümel haargenau untersucht. Und dann, zwischen all den winzigen Kieselsteinen und vermoderten Pflanzenresten, fielen ihm diese kleinen gelben Stückchen auf. Der Wissenschaftler war elektrisiert. Denn er hatte Gold gefunden, Wikingergold. Insgesamt 4 kleine Perlen. Eine davon hält er jetzt in der Hand.
Dieser hat diese kleinen Halbbuckelchen aufgesetzt, die hohl aufgesetzt sind aus Goldblech selber. Deshalb sind einige dieser Buckel heutzutage zerdrückt. Zwischen diesen kleinen Halbbuckeln befinden sich ganz, ganz kleine Perlchen, sogenannte Filigranverzierung. Also ein unglaublich schönes, handwerklich kunstvolles Perlenstück. Und Gold glänzt natürlich wie Gold, ob das nun 1000 Jahre in der Erde gesteckt hat oder nicht. Und das ist natürlich ein ganz besonders schöner Fund.
Natürlich haben die Forscher auch noch andere schöne Stücke gefunden. Keramikscherben zum Beispiel, jede Menge rostiger Sargnägel, menschliche Knochenstücke oder auch einen Torshammer, ein heidnisches Amulett. Aber keiner dieser kleinen Schätze hat solche Bedeutung wie die Goldperlen. Die Wissenschaftler sind sich nämlich jetzt so gut wie sicher, dass die Perlen aus dem Grab einer reichen Wikingerbraut stammen. Solche Gräber gehören zu den wichtigsten aus der Zeit um das Jahr 1000, als auch Heitarbu seine Blütezeit hatte. Experten sprechen deshalb auch schon von einem Sensationsfund. Denn Goldschmuck bei den Wikingern, das ist etwas ganz Besonderes, erklärt Sven Kalmring.
Was man kennt, ist vielfach Vergoldung. Also es gibt auch vergoldete Glasperlen, die dann aussehen wie eine richtige Goldperle. Diese Perlen hier sind massives Material. Das ist sicherlich nicht jedermann, der mit so einer Kette herumgelaufen ist. Man spricht eigentlich von der Wikingerzeit eher als ein silbernes Zeitalter. Gold ist auch zur Wikingerzeit rar und sehr, sehr wertvoll.
Ob die edle Dame vielleicht eine Prinzessin war? Die Wissenschaftler wollen es herausfinden, mit Hilfe modernster Technik. Sie vermuten, dass in dem 12 Quadratmeter großen Grabungsfeld bis zu 30 intakte Särge liegen könnten, samt Skeletten. Und auch die könnten Gold wert sein, meint Archäologiestudent Alexander Gregorian.
Was jetzt an diesem Projekt besonders ist, ist, dass wir versuchen werden, DNA-Proben zu entnehmen. Das heißt, wenn wir zu den Gräbern vorgedrungen sind, werden wir die Individuen dort auf deren Herkunft untersuchen, auf deren Ernährung und Lebensweise, also ob sie gut ernährt waren, schlecht ernährt waren, ob sie krank waren.
Die DNA der Wikinger von Heitarbu hat bisher noch keiner untersucht. Bis zum Grabungsende im Herbst werden die Wissenschaftler deshalb dort weiter, Eimer für Eimer den Boden abtragen und vielleicht noch mehr Geheimnisse dieses ganz besonderen Ortes lüften.
Die Wikingerprinzessin, das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
Saints from Budapest to Bombay, crazy lines and neon signs, and everybody's willing to pay. Video streams and magazines where they all got something to say, but I stand alone without a clone, and I'm more than just okay. I'm badass, badass, badass and blind. Clear and true, it'll mesmerize your mind. Climb aboard this ship of rhyme, and what you've lost, you'll find. When
listen to me, you listen close. Your neighbors will not mind, 'cause just like you, they'll listen to and leave their cares.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Raoul Midon. Die CD heißt Badass and Blind. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt: die Zukunft der Roboter. Die Robotik nimmt in der Wissenschaft einen immer größeren Raum ein. Es geht darum, Roboter oder auch robotische Systeme zu entwickeln, die in der Zukunft möglichst viele Aufgaben übernehmen können. Auch am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen gibt es dazu verschiedene Projekte. Transterra heißt eines von ihnen. Die Forscher wollen Roboter entwickeln, die auf fremden Planeten oder Monden wissenschaftliche Aufgaben übernehmen sollen. Aber genauso sollen sie auch auf der Erde einsetzbar sein. Ich habe mit Frank Kirchner, dem wissenschaftlichen Leiter des Projekts, darüber gesprochen. Roboter im All, wie müssen wir uns das vorstellen? Sollen sie in Zukunft auch die Arbeit von Astronauten dort übernehmen?
Zum Teil auch. Also das ist durchaus auch eine Option, sowohl im Orbit als auch natürlich auf fremden Planeten oder Monden, dass robotische Systeme teilweise Aufgaben von Astronauten übernehmen sollen und werden, wo der Astronaut also ins All selbst hinausgehen muss, hat man eine sehr, sehr große Gefährdung der Astronauten durch verschiedenste Dinge. Es ist Temperaturschwankungen, das sind Mikrometeoroiden, das sind Strahlungsproblematiken. Und solche Aktivitäten sind extremst anstrengend und extremst gefährlich auch für Astronauten. Viele davon kann ein Roboter sicherlich nicht bewältigen, weil sie doch noch zu komplex sind. Aber es ist nicht ganz sinnvoll, bei so einer simplen Tätigkeit, also eine Schraube festzudrehen, das möglicherweise Leben eines Menschen zu gefährden, wenn man dafür Systeme hat, nämlich Roboter, die das auch machen könnten.
Aber um eine Schraube einzudrehen, fahren ja die Astronauten noch nicht in den Weltraum.
Naja, das kommt drauf an. Also ich meine, wenn sich ein Solarpanel bei der ISS löst, aus irgendeinem Grund, und es einfach nur daran liegt, dass da eine Schraube locker ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Energieversorgung der Raumstation, kann möglicherweise zu einer Sicherheitsgefährdung führen, wenn sich das Panel weiter löst, abfällt und dabei dann vielleicht irgendwelche anderen Teile zertrümmert. Also selbst eine einfache Schraube im Weltraum ist eine Sache, um die man sich kümmern muss.
Aber die Roboter sollen in Zukunft auch mehr Aufgaben als Schrauben einzudrehen übernehmen. Welche zum Beispiel?
Tatsächlich Missionen zu fremden Planeten, Monden oder vielleicht sogar Asteroiden. Diese Missionen sind grundsätzlich für Menschen erstmal extremst schwierig. Also Mond ist ja noch relativ schnell erreichbar, da ist man in 3 Tagen da. Aber schon wenn wir an den nächsten Planeten denken, den Mars, sind wir mindestens 6 Monate unterwegs. Wenn wir über Asteroiden nachdenken, dann handelt es sich schon um Jahre. Das heißt, allein der Transfer, um den Astronauten dorthin zu bringen, ist enorm. Es ist mit Risiken verbunden und mit großen Anstrengungen, körperlichen und psychischen Belastungen für die Astronauten verbunden. Und jetzt muss man sich eben die Frage stellen, müssen wir sofort am ersten Tag Menschen auf diese Planeten, Monde oder Asteroiden schicken? Oder können wir nicht bestimmte Dinge auch schon vorbereiten, die dann zur Verfügung stehen, Infrastrukturen zum Beispiel aufzubauen, einzurichten, die zur Verfügung stehen, wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt Menschen kommen?
Das würden dann Roboter zum Beispiel, nehmen wir den Mars, auf dem Mars machen.
Genau, dafür wären die Roboter gedacht, dass die eben sozusagen vorausgeschickt werden und dann Vorbereitungen treffen für das Eintreffen dann des Menschen. So, aber wenn sie diese Aufgaben machen müssen, dann sind sie zunächst mal die Ersten und alleine dort auf diesen Planeten, Monden oder Asteroiden. Und hier reden wir jetzt über schon sehr, sehr lange Distanzen. Das heißt, hier kommt dann auch eine Fernsteuerung nicht mehr in Frage, weil allein die Signallaufzeiten zum Mars und zur Erde hin und zurück 20 Minuten im besten Fall betragen. Häufig ist es sogar noch sehr, sehr viel mehr. Das heißt, hier brauche ich einfach schon deswegen eine gewisse Intelligenz in diesen Maschinen, damit sie komplexere Aufgaben wie das Aufstellen zum Beispiel einer Behausung oder das Aufstellen eines Generators etc. ausführen können.
Also eine Selbstständigkeit.
Genau. Und da besteht das Neue darin, dass wir jetzt autonome Systeme haben. Und denen kann man tatsächlich sagen, pass mal auf, da vorne ist ein Stein, fahr da mal hin und nimm eine Probe und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Das andere, was dazu natürlich kommt, und das ist der zweite Punkt, an dem wir arbeiten, ist, dass dann diese robotischen Systeme auch einen höheren Grad an Mobilität benötigen. Ja? Also wenn wir da auf der Strecke zu diesem Stein vielleicht andere Hindernisse haben, Gräben oder irgendwelche Versehungen oder Ähnliches, dann muss dieses System in der Lage sein, selbstständig mit diesem Problem irgendwo fertig zu werden. Einerseits sozusagen ist es ein algorithmisches Problem, da muss er rechnen, aber andererseits ist das auch ein kinematisches Problem oder ein Problem, wie gut seine Fortbewegungsmöglichkeiten sind. Und deswegen bauen wir zum Beispiel auch Roboter, die dann Beine haben anstatt von Rädern oder so eine Mischung aus Bein und Rad haben, um eben solche Schwierigkeiten auch zu überwinden.
Wir reden von Robotern, die aber nicht nur für extraterrestrische Aufgaben, also Aufgaben im Weltraum geplant werden, sondern auch auf der Erde eingesetzt werden könnten. Wofür?
Naja, stellen Sie sich vor, dass das Kernkraftwerk Brockdorf hier explodiert. Ja, ich meine, dann haben wir einen Sicherheitsfall. Dann muss zunächst mal in einem großen Umfeld sozusagen abgesperrt werden. Da kann kein Mensch rein. Auch keine Sicherheitskräfte, keine menschlichen Sicherheitskräfte können dorthin, weil sie eben massiv gefährdet werden. Insofern brauchen wir dort Systeme, die dann dorthin geschickt werden können und müssen, um einfach erstmal nur Status quo zu machen. Das heißt, Daten aufzunehmen, um zu sagen, wie hoch ist eigentlich der Grad der Verstrahlung, wie stark ist die Zerstörung in dem Gebiet, das betroffen ist. Das alles kann und muss dann mit solchen Systemen gemacht werden. In Fukushima und in Tschernobyl sind Menschen eingesetzt worden. Nicht? Also Menschen, die in Tschernobyl, wissen wir es, die eben dann auch entsprechend erkrankt und zum großen Teil gestorben sind. Und an der Stelle ist der Roboter dann autonom auf sich selbst gestellt und muss Entscheidungen selbstständig treffen.
Sie haben solche Roboter auch schon entwickelt?
Ja, ja.
Und wie untersuchen Sie, ob diese Art Roboter das, was Sie alles gerade eben beschrieben haben, auch wirklich kann?
Wir brauchen dafür Forschungsinfrastruktur. Das heißt, wir brauchen Labore, in denen wir diese Szenarien unter möglichst realistischen Bedingungen, natürlich lasse ich kein Kernkraftwerk explodieren, ja, um meinen Roboter zu testen, aber ich kann alles andere herstellen. Ja. Ich kann diese zerstörten Gebäude, die Gerätschaften sozusagen nachbauen, die dann möglicherweise in so einem Katastrophenfall von einem Roboter manipuliert oder benutzt werden müssten. Also all das kann ich herstellen. Das heißt, wir brauchen Forschungsinfrastruktur, die es uns erlaubt, diese zunächst mal theoretisch entwickelten Systeme dann tatsächlich praktisch zu testen, aber noch nicht in der realen Welt, weil ich will ja noch Kontrolle haben, um dann feststellen zu können, wo macht mein Roboter noch einen Fehler? Warum macht er diesen Fehler, damit ich das ausmerzen kann?
Das war Frank Kirchner, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen.
So you can change your mind. Red, green, yellow.
Um Roboter entwickeln zu können, die in Zukunft mehr Aufgaben erledigen können und möglicherweise sogar fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, wird weltweit geforscht. Ein Grund, warum die Robotik auch ständig auf der Suche nach neuen, guten Nachwuchsforschern ist. Tatsächlich gibt es inzwischen eine Menge an Wettbewerben, in denen sich nicht nur Nachwuchsforscher, sondern auch schon robotikinteressierte Schüler miteinander messen können. Wie es zum Beispiel eine Schülergruppe aus Schleswig-Holstein jetzt auch machen will. Die Lego Robotik AG der Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbeek hat es nämlich geschafft, sich mit ihrem selbstgebauten Roboter für das Weltfinale des internationalen Wettbewerbs First Lego League in England zu qualifizieren. Daniela Remus hat die Schüler bei ihren letzten Vorbereitungen für den Wettbewerb besucht.
We are one! We are one! We are, we are, we are one!
Das ist der Schlachtruf We are one, also wir gehören zusammen oder wir sind eins, des jungen Robotikteams aus Schwarzenbeek. Bisher hat ihnen das bei den Vorrunden für das Weltfinale des Wettbewerbs geholfen. Aber nicht nur ihr Schlachtruf war überragend. Die 7 Schülerinnen und Schüler haben bei den nationalen Vorentscheiden im Roboterbau so gut abgeschnitten, dass sie zu den International Open Championships in Großbritannien eingeladen wurden. Dort messen sich Jugendliche unter 16 Jahren im Bau und der Programmierung von Robotern. Und zwar von Robotern aus Legosteinen. 100 Teams aus der ganzen Welt werden teilnehmen. Aus Norddeutschland ist das aus Schwarzenbeck das einzige. Grund genug, dass die Schüler jetzt stolz und aufgeregt sind. Sie tüfteln an den letzten Feinheiten einer neuen Version ihres Roboters, um auch bei dem Weltfinale des Wettbewerbs besonders gut abzuschneiden.
Da haben wir nichts gemacht. Da ist einfach der Milchzylinder drin stecken geblieben, als er rausgefallen ist.
Wie jeden Samstagmorgen stehen die Jungs und Mädchen der Robotik AG in ihrer Schule vor einem Tisch, der so groß ist wie eine Tischtennisplatte. Auf dieser Platte ist eine Landschaft aufgebaut mit Kränen, Fahrzeugen, Anhängern, Türmen und kleinen Häuschen. Alles aus Lego-Bausteinen. Das Zentrum dieser Landschaft ist aber die neue Version des Lego-Roboters der Schüler. Kastenförmig, aber trotzdem nicht größer als ein Fußball. Er soll die aufgebauten Stationen auf der Platte abfahren und dort verschiedene Aufgaben erledigen. Dafür mussten die Schüler und Schülerinnen ihn so konstruieren und programmieren, dass er das auch wirklich macht. Aber am Programm der Schwarzenbecker Konstruktion hapert es leider in manchen Bereichen noch.
Wir haben die ganzen Anbauteile, die wir für einen Roboter brauchen. Das ist ja jetzt der alleinige Roboter. Die haben wir großteils schon fertig. Dazu muss jetzt eigentlich nur das Programm ausgeschrieben.
Ja, das Problem ist, wir hatten unseren alten Roboter, das ist der hier. Der ist ja ziemlich schwer und auch ziemlich kompakt gebaut. Deswegen haben wir uns jetzt ein neues Konzept überlegt. Das ist dieser Roboter. Und mit diesem Roboter können wir die Anbauteile schneller aussetzen, weil wir nur ein großes Anbauteil haben. Das bedeutet, wir sind bei diesem Umbau, was zwischen in den 2 Minuten 30 auch passieren muss, sind wir durch unseren neuen Roboter schneller geworden.
Und da es bei dem Wettbewerb nicht nur auf die Leistung des Roboters, sondern auch auf seine Geschwindigkeit ankommt, hat das Robotik-Team den Lego-Roboter in den vergangenen Wochen kurzfristig umgebaut, wie Joshua und Leon erklären. Deshalb muss der Roboter aber jetzt auch neu programmiert werden, sagt Leon. Er ist einer der Programmierer des Robotikteams.
Weil wenn ich jetzt auf diesen Knopf hier drücken würde, würde der Roboter kippeln. Das bedeutet schon wieder, dass seine Werte anders wären. Das heißt, ich benutze das halt so und kann hier auf diesen Knopf drücken. Und jetzt hat er die Werte. Jetzt kann ich das mir einmal angucken, wie gleich die Werte sind oder auch nicht.
Die Aufgaben im Team sind festgelegt. Jeder macht das, was er am besten kann.
Unser Team besteht halt aus 7 Leuten und wenn jetzt 7 Leute hinter dem Rechner sitzen, wird das gar nichts bringen, weil er zu klein ist und weil man da auch nicht zu 7 dran arbeiten kann. Vor allem hat jeder hier seine Stärken und seine Schwächen, sag ich mal. Und ja, die werden dann halt ausgenutzt. Aber es geht halt nicht nur nach dem, was man machen muss, sondern auch nach dem, was man machen möchte.
Das Schülerteam aus Schwarzenbeck besteht aus 2 Programmierern, 2 Fahrern und denjenigen, die für den Bau und technische Veränderung des Roboters zuständig sind.
Jetzt wackelt er gar nicht mehr, ne?
Seit 1999 finden die nationalen und internationalen Wettbewerbe der First Lego League statt. Ziel ist es auch, Kinder und Jugendliche spielerisch für technologische Fragestellungen in der Robotik zu gewinnen. Die Wettbewerbe werden von vielen Institutionen und Unternehmen unterstützt, auch in Deutschland. Insgesamt müssen die Teams 4 Aufgaben erledigen, zum Beispiel eine echte Forschungspräsentation. Reinhard Weber hat bis zu seiner Pensionierung an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbeck Informatik unterrichtet und damals die Robotik AG ins Leben gerufen.
Um an diesem Wettbewerb erfolgreich teilzunehmen, muss man nicht nur einen guten Roboter haben und eine gute Programmierung, sondern man braucht auch ein Team, das eine tolle Forschungspräsentation zusammenstellt und die dann entsprechend natürlich auch vorstellt.
Vom 21. bis 25. Juni wird das Schwarzenbecker Team in England sein. Die Schüler werden ihren Roboter und seine Fähigkeiten präsentieren und sicher nicht ohne ihren Schlachtruf versuchen, unter Beweis zu stellen, dass sie zu den weltbesten Robotik-Nachwuchsforschern gehören.
Dabei ganz viel Glück. Daniela Remus berichtete über eine Schülergruppe aus Schleswig-Holstein, die sich für einen internationalen Robotikwettbewerb qualifiziert hat.
I'd be a race car driver. And I don't dive, but if I did, I'd be a deep sea diver. Backup plan, I'm not your man. Just in case, doesn't win the race, won't get your buried treasure. With compromise and half measures, push on through till you get to the other side. And keep the pedal to the metal. Oh yeah, keep the pedal to the metal.
Die Zukunft der Robotik. Roboter, die immer mehr können und sollen. Ob in der Medizin, der Altenpflege oder im Haushalt, der Einsatz von Maschinen anstelle von Menschen hat immer zwei Seiten. Ganz besonders, wenn Roboter in Krisen- und Kriegsgebieten eingesetzt werden sollen. Speziell im US-Militär findet dieses Vorhaben aber immer mehr Zuspruch. Robotersoldaten, die weder Essen brauchen noch Schlaf. Und eben nicht sterben, aber töten. Killermaschinen? Werden solche Kriegsroboter womöglich bereits entwickelt? Hartmut Grave hat sich erkundigt.
Der Roboter nimmt Anlauf und springt auf einen Tisch. Seine Arme können zusammen 50 Kilo heben. Er fährt so schnell, wie ein Mensch rennen kann, überwindet mühelos Treppen und Hindernisse. Handel heißt dieser Roboter und er wurde vor wenigen Wochen in den USA von seinen Erbauern vorgestellt. Die künstlichen Zweibeiner, Vierbeiner und Radkonstruktionen bewegen sich teilweise autonom durch schwieriges Gelände. Und ihre Konstruktion wird überwiegend vom Militär finanziert. Doch es bleibt unklar, was diese Systeme tatsächlich leisten können und leisten sollen und ob sie bewaffnet werden sollen. Presseanfragen beantwortet der Hersteller nicht. Baut die Firma Robotersoldaten?
Im engeren Sinne gibt es noch keine autonomen Waffensysteme, aber es gibt Vorläufer oder technologische Entwicklungen, die man Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte zurückverfolgen kann, die also einen eindeutigen Pfad weisen, auf dem es in der Zukunft dann weitergehen wird.
Frank Sauer lehrt an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Der Politologe kämpft zusammen mit anderen Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachbereiche darum, autonome Waffensysteme mit Hilfe der Vereinten Nationen zu verbieten, bevor sie eingesetzt werden.
Auffällig an diesem Prozess ist, dass die internationale Staatengemeinschaft extrem interessiert ist an diesem Thema. Wir reden ja hier tatsächlich um KI und Robotik im Militär insgesamt. Und das wird natürlich auf allen Ebenen Einzug halten, so wie es im zivilen Bereich auch der Fall sein wird.
Sauer wendet sich dabei nicht gegen die künstliche Intelligenz in der Logistik im Allgemeinen oder die automatische Raketenabwehr, sondern speziell gegen Maschinen, die als künstliche Soldaten selbstständig über Menschenleben entscheiden. Soll man Maschinen ernsthaft die Entscheidung überlassen, ob, wann und worauf sie schießen? Experimente haben gezeigt, dass Sensorsysteme, die auch in der Robotertechnik enthalten sind, spontan schwere Fehler produzieren können. Bilderkennungssoftware zum Beispiel lässt sich noch immer leicht täuschen, selbst wenn sie über maschinelles Lernen lange trainiert wurde.
Es gibt Beispiele, die sehen für den Menschen immer noch aus wie ein Affe. Es sind nur ein paar Pixel verändert worden, aber die Machine Learning Komponente sieht am Ende vielleicht, es ist nicht mehr ein Affe, sondern die Banane zum Beispiel. Das ist der schlimmste Fall, den man sich vorstellen könnte.
Markus Rickert, Robotiker am Fortis-Institut der Technischen Universität München, kennt die Probleme in den Systemen der künstlichen Intelligenz genau. Roboter, die verlässlich Entscheidungen in einer fremden Umgebung treffen können, sind für ihn unrealistisch.
Man kann sich vorstellen, wenn man sich auf ein Teilproblem fokussiert, dass man ähnliche Sprünge erwarten kann wie bei Sprachverarbeitung, Bilderkennung. Es wird allerdings nicht generalisieren.
Trotz schneller Fortschritte und ständig zunehmender Rechenleistung sind Roboter laut Rickert also sehr weit davon entfernt, ihre gesamte Umgebung selbstständig gut genug einzuschätzen, um daraus weitreichende Entscheidungen abzuleiten. Hinzu kommt, dass maschinelles Lernen, also die Ausbildung der künstlichen Intelligenz, immer wieder Fehler produziert, die nicht auf eine eindeutige Ursache zurückverfolgt werden können.
Also da noch von irgendeiner menschlichen Kontrolle zu sprechen, ist nicht möglich. Ich glaube, das ist dem Militär auch bewusst und davor haben sie sicherlich auch Sorge, zu sagen, das schwarze Schaf für bestimmte Aktionen zu sein, die sie eigentlich nicht mehr verantworten können.
Die Technikforscherin Jutta Weber von der Universität Paderborn untersucht die Einflüsse zunehmender Automatisierung auf die menschliche Gesellschaft.
Immer wenn es um Experimente mit Menschen geht, haben sie ethische Anforderungen. Und da hat man sich bis heute in den Technik-, Natur- und Technikwissenschaften sehr zurückgehalten. Und das muss sich ändern.
So wie die Technikforscherin Weber warnen auch andere Wissenschaftler immer wieder davor, Computerprogrammen blind zu vertrauen. Und schon gar nicht in Kriegssituationen. Logische Widersprüche können schon wir Menschen nicht eindeutig auflösen.
Wie kann das System dann überhaupt für Sie eine Entscheidung treffen, wenn Sie es für sich nicht definieren können?
Roboter werden wahrscheinlich niemals einschätzen können, ob ihr Handeln den Konflikt sogar eskalieren lässt. Viele Wissenschaftler fordern daher klare Regeln für den Einsatz von maschineller Intelligenz im militärischen Bereich.
Sonst entziehen wir uns dieser Sache in einer Art und Weise, die möglicherweise die Hemmschwelle zu mehr Krieg senkt und insgesamt vielleicht einfach die Würde des Menschen untergräbt.
Wer für autonome Entscheidungen von künstlicher Intelligenz Verantwortung tragen soll, das muss jetzt entschieden werden, sagt auch Robotiker Rickert.
Es ist aber natürlich auch nie zu früh, sich diese Sachen anzuschauen. Man weiß ja auch nicht, wie lange man brauchen wird, das überhaupt klar zu definieren.
Und dabei geht es nicht nur um Fehler in der Logik, sondern auch das mangelnde ethische Bewusstsein der Roboter, wie auch das mancher Erschaffer. Für die Nutzung der Technik wären ethische Vorgaben ein Vorteil, sagen die Wissenschaftler. Sie würden endlich einen gesellschaftlichen Rahmen bilden für extrem weitreichende technische Entwicklungen, die oft nicht einmal von jungen Menschen genügend verstanden werden.
Ehrlich gesagt, ich bin immer wieder auch ein bisschen schockiert, wie wenig sie über die Technik wissen, wenn es so ein bisschen tiefer geht. Und das ist meiner Meinung nach ein Versagen der Politik. Das ist ein Bildungsauftrag, der seit mindestens 20 Jahren komplett ignoriert wird.
Da sehe ich eigentlich auch das größte Defizit, dass wir Softwareingenieure ausbilden, Robotiker ausbilden, ohne die ethischen, sozialen, politischen Implikationen systematisch mitzubedenken, und zwar von Anfang an.
Ob hinter verschlossenen Türen mittlerweile bewaffnete Roboter tatsächlich nur noch auf den Einsatz warten, ist unklar. Dass an dieser Technik intensiv und mit hohem finanziellen Einsatz geforscht wird, daran besteht allerdings seit Jahren kein Zweifel.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Um Roboter und ihre Zukunft ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um die künstliche Züchtung von menschlichem Gewebe.
Travel on the wings of mind to where you're free. You can be anything you want to be. It's ecstasy, and you're free, far away from worry. There's no hurry, no despair. Spaces in your mind, you'll find a passageway to anywhere.
Es ist noch gar nicht lange her. Anfang dieses Jahres ging die Meldung durch die Nachrichten. Forscher aus den USA hatten Stammzellen von Menschen in Schweineembryos verpflanzt. Dadurch wuchs dort innerhalb von wenigen Wochen das Gewebe menschlicher Organe. Eine Nachricht, die nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland bei vielen Menschen für Aufregung gesorgt hat. Die Angst, dass Schweine oder andere Tiere in Zukunft möglicherweise irgendwann als Ersatzlager für menschliche Organe missbraucht werden, wuchs. Nicht nur bei Tierschützern. Grundsätzlich wird die Züchtung von menschlichem Gewebe allerdings weniger kritisch gesehen. Auch heute werden künstlich menschliche Zellen in Laboren gezüchtet, um mit ihnen verschiedene Dinge zu erforschen. Irgendwann könnte das vielleicht sogar die Tierversuche einsparen, sagen Wissenschaftler. Birgit Radatz mit Einzelheiten.
Ob Haare, Haut oder Organe. Der Mensch besteht aus geschätzt 100 Billionen Zellen, also einer unvorstellbar großen Zahl. Aus einem Teil von ihnen können schon verschiedene Arten von Gewebe entstehen. Genau hier setzt das sogenannte Tissue Engineering an, ein Zweig der Humangenetik, bei dem Forscher Wissen aus Medizin, Bio- und Ingenieurswissenschaften anwenden. Dabei werden die Zellen dem Organismus entnommen und vermehrt, sagt Jan Hengstler. Er ist Toxikologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung in Dortmund.
Was sehr verbreitet ist, ist, dass man Zellen zusammenbringt, sodass sie einen sogenannten Spheroid bilden. Das ist so ein kleiner Gewebeverband. Und dieser Gewebeverband hat zum Teil Funktionen von richtigen Organen. Und die kann man untersuchen und auch ausnutzen, zum Beispiel für Toxizitätsuntersuchungen. Man muss aber wissen, dass es immer Einschränkungen gibt. Was fehlt, ist der Anschluss an das Kapillarsystem. Die haben also keine Blutkapillaren und dadurch auch keine Verbindung zum Immunsystem.
Für eine Organtransplantation eignen sich diese Züchtungen deshalb bisher noch nicht. In den sogenannten Toxizitätsuntersuchungen geht es darum, die Wirkung bestimmter Stoffe auf das gezüchtete Gewebe oder den Organismus zu untersuchen. Untersuchungen, die lange nur mit Tierversuchen möglich waren, sagt Hengstler. Inzwischen sei es aber auch ohne Tierversuche möglich, zu testen, welche Fremdstoffe für den menschlichen Körper giftig sein können. Welche Wirkung haben zum Beispiel reizende Chemikalien, welche Medikamente? Die Erforschung der Wirkung von Fremdstoffen auf ein ungeborenes Kind sei allerdings immer noch eine Herausforderung für das Tissue Engineering, so Jan Hengstler.
Das ist eben ein sehr komplexer Vorgang, die menschliche Entwicklung. Schwer nachzustellen in vitro, wird intensiv dran geforscht. Also da lässt man auch Stammzellen sich entwickeln hin zu bestimmten Organzellen. Und in diesem Prozess setzt man dann die Testchemikalien ein oder die Medikamente und sieht, ob die etwas verändern. Da wird dran gearbeitet, aber das ist nach wie vor schwierig.
Viel Hoffnung setzen die Humangenetiker dabei in die Züchtung von menschlichen Organen in Tieren. An ihnen sollen Medikamententests noch besser gelingen. Also doch wieder Tierversuche. Aber irgendwann, so das Ziel der Forscher, wird es dabei nicht mehr nur um Medikamententests gehen, sondern auch um Organtransplantationen. Auch wenn das bisher nicht nur aus technischen, sondern auch aus ethischen Gründen für manche Menschen unvorstellbar ist, sagt Hengstler.
Wenn man das Leben eines Menschen als wichtiger ansieht als das Leben eines Tiers, dann würde daraus folgen, dass es in Ordnung ist, menschliche Organe, sagen wir, in Schweinen zu züchten. Das wäre jetzt die ethische Dimension. Ich muss aber dazu sagen, das hat sich nicht durchgesetzt, weil das technisch schwierig war. Also dass die Immundifferenz zwischen Schwein und Mensch ist doch so groß, dass das schwierig geblieben ist, menschliche Organe so in Schweinen zu züchten, dass die nicht vom Immunsystem abgestoßen werden.
Im Moment liegt der Fokus aber in der Untersuchung der Wirkung von Fremdstoffen außerhalb von Tieren oder Menschen. Peggy Stock ist Mitglied der Forschungsgruppe Angewandte molekulare Hepatologie an der Universität Leipzig. Ihr Team möchte die Stammzellenforschung mithilfe eines 3D-Zellgitters verbessern. Darauf können die Zellen sich dreidimensional entwickeln, ähnlich wie sie das auch im Menschen tun.
Dieses Silikongitter wird sterilisiert, kommt in eine Zellkulturschale, um die Versorgung mit Medium zu gewährleisten. Das Medium umspült das Gitter. Wir isolieren die Zellen aus humanem Fettgewebe und die Zellen werden auf das Gitter gegeben. Es erfolgt eine kurze Inkubationszeit. Danach wird das Medium, was die Zellen versorgt, getauscht und die Zellen können dann in Ruhe wachsen.
Die im Labor gezüchteten Zellen würden zwar nicht zu einem vollständigen Organ, aber zu Gewebe heranwachsen. Das könnte dann dazu dienen, krankes Gewebe beim Menschen auszutauschen oder zu heilen. Um als Therapieoption zugelassen zu werden, müssen die Zellen unterschiedliche Prüfungen durchlaufen. Einmal als Methode etabliert, soll das Silikongitter auch noch andere Zwecke erfüllen, so Stock.
Das Gitter ist nicht nur dafür angelegt, leberähnliche Zellen, so wie wir es jetzt in der Arbeitsgruppe versuchen nachzuzüchten, sondern soll später auch für sehr, sehr viele andere Zellkulturen benutzt werden können. Und man könnte sich auch vorstellen, dass Haarfollikel nachgezüchtet werden.
Die gezüchteten Haarzellen könnten dann zum Beispiel bei Haarausfall verpflanzt werden. Bisher müssen die Stammhaare noch vom Menschen entnommen werden. Insgesamt 2 Jahre lang wollen Peggy Stock und ihr Team die Zellen auf dem neuen Silikongitter züchten und testen. Die Züchtung von menschlichen Zellen außerhalb der Körper von Menschen könnte in Zukunft manche Probleme in der Medizin lösen. Davon sind viele Wissenschaftler überzeugt. Aber gänzlich auf die hochumstrittenen Tierversuche verzichten, lasse sich erst einmal wohl trotzdem nicht.
Birgit Radatz berichtete.
Inside the light of your embrace, I see a world as it could be.
Ein besonders langes und selbstbestimmtes Leben. Das wünschen sich die meisten Menschen. Aber wie sich dieser Wunsch sicher erfüllen lässt, hat bislang noch niemand herausgefunden. Auch in der Wissenschaft nicht. Dort ist auch der genaue Prozess der Alterung noch nicht hundertprozentig entschlüsselt. Warum werden manche Menschen bei bester Gesundheit 100 Jahre alt und andere nicht? Ursula Storast mit einigen Neuigkeiten aus der Forschung zum Altern.
Ewige Jugend, ein Wunschtraum der Menschheit. Altersforscher auf der ganzen Welt arbeiten seit langem daran, dem Alterungsprozess genauer auf die Schliche zu kommen. Was beim Altern passiert, ist inzwischen sehr gut erforscht. Aber die genauen Gründe für das Altern weiß man bis heute nicht, sagt Dr. Sebastian Grönke, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Altersforschung in Köln.
Es gibt ja verschiedene Faktoren, die das Altern beeinflussen. Es sind einmal Umweltfaktoren, zum Beispiel die Nahrung, aber auch, ob man jetzt sportlich aktiv ist. Und andere Faktoren, ob man zum Beispiel häufig unter die Sonnenbank geht, also je nachdem, wie man sich halt Umwelteinflüssen aussetzt.
Umwelteinflüsse wirken auch nachhaltig auf die Gene, ergänzt sein Kollege, der Epigenetiker Dr. Peter Tessartz.
Was wir wissen, ist, dass die Epigenetik sich ziemlich deutlich mit dem Alter verändert, wie viele Prozesse in unserer Zelle auch. Und eine der spannenden Dinge an der Epigenetik ist, man kann die Epigenetik von außen verändern, dass die Umwelt auch dann Einfluss drauf hat. Und man kann es mittlerweile auch mit Medikamenten zum Beispiel machen.
Die menschliche Lebenszeit wird zu etwa 25% durch die Gene beeinflusst. Ändern sich die Gene durch Umweltbedingungen, kann das Leben länger oder kürzer werden. In den Niederlanden gibt es derzeit eine große Zwillingsstudie, die dazu Erkenntnisse liefern soll.
Wo man eineige Zwillinge genommen hat und halt geguckt, wie altern die, wo dann die Genome dieser Menschen, also man spricht davon Centenarians, also Leute, die 100 Jahre alt werden. Und dann gibt es noch die Supercentenarians, die bis zu 110 Jahre alt werden. Und da guckt man dann auch, haben die bestimmte Genmutationen, bestimmte Veränderungen im Erbgut, die eventuell diese lange Lebenszeit erklären können.
Noch liegen keine gesicherten Ergebnisse vor. Aber könnte man am Schluss dieser Studie bestimmte Gene identifizieren, die bei sehr alten Menschen immer in einer bestimmten Weise verändert sind, dann
kann man natürlich gucken, okay, was ist das jetzt für ein Gen, in welchem Prozess spielt das eine Rolle? Und dann kann man zum Beispiel gucken, kann man dagegen ein Medikament entwickeln, das jetzt dieses Gen inaktiviert oder aktiviert?
Am Kölner Max-Planck-Institut werden Ernährungsgewohnheiten erforscht, die vielleicht ein längeres Leben versprechen. Dazu setzt man Mäuse auf FDH. Das heißt, die Tiere bekommen fast die Hälfte weniger Futter, als sie normalerweise vertilgen würden.
Und dadurch leben sie länger. Was wir halt gesehen haben, ist, dass diese Mäuse um die 30% länger leben als jetzt Kontrollmäuse, die so viel fressen können, wie sie wollen. Und es gibt auch Studien an Rhesusaffen, bei denen man auch Verbesserungen gesehen hat. Also die leben auch länger und die sind auch eigentlich gesünder dann mit dem Alter, was ja auch wichtig ist.
Gesundheit im Alter, so Sebastian Grönke, ist letztendlich der Zweck aller Altersforschungen. Wenn man die molekularen Ursachen eines Jungbrunnens entschlüsseln könnte, könnte man vielleicht Medikamente entwickeln, die die menschliche Lebensuhr auch ohne Diät länger ticken lassen.
Wenn man sich die Uhr anguckt, hat man ja sowohl das Ziffernblatt als auch den Mechanismus, der die Uhr antreibt. Und das, was im Prinzip bis jetzt beschrieben ist, ist, man sieht halt, wie sich die Zeiger bewegen. Aber was da wirklich dahinter steckt, warum das so ist, das ist noch komplett nicht verstanden.
Kompliziert wird diese Uhr noch dadurch, dass sie eben manchmal ein höheres biologisches Alter eines Individuums anzeigt, als sein Alter nach Jahren gemessen ist, sagt Peter Tessartz.
Dass man dann eben tatsächlich ein höheres Risiko hat, zum Beispiel an altersbedingten Erkrankungen zu leiden, früher als andere. Aber wir wissen noch nicht wirklich, warum das passiert und was da eigentlich genau hintersteckt.
Forscher in den USA untersuchen seit kurzem die Bestandteile des Blutes auf ihre jugenderhaltende Wirkung hin. Sie verbanden, so Sebastian Grönke, die Blutkreisläufe von jeweils zwei Mäusen, einer sehr alten, schwachen und vergesslichen und einer jungen, leistungsfähigen Maus.
Und dann hat man halt gesehen, oh, der alten Maus, wenn man die nachher wieder getrennt hat, der geht's jetzt besser als vorher. Und umgekehrt ging's aber auch der jungen Maus schlechter als vorher. Das heißt, es gibt Faktoren im Blut, die scheinbar auch die Alterung der Organe betreffen können.
Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen könnten, weiß man bislang nicht. Jetzt gibt es eine Studie an Alzheimer-Patienten, in der versucht wird, diese Jungblut-Altblut-Ergebnisse bei Mäusen auf Menschen zu übertragen. Aber solche Untersuchungen sind bislang mit großer Vorsicht zu genießen, sagt Peter Tessartz.
Da eben wirklich noch nicht gezeigt ist, ob es in Menschen funktionieren wird. Also es gibt tatsächlich keine klinischen Studien und Daten dazu, die das wirklich absichern.
Ewige Jugend, so Sebastian Grönke, ist auch nicht die Intention der Altersforschung. Wir wollen, sagt er, vor allem Alterungsprozesse verstehen und sie möglicherweise verlangsamen. Aber nicht, damit es in der Gesellschaft keine Alten mehr gibt, sondern weil es schön wäre, wenn Menschen bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben würden.
Man weiß, dass zum Beispiel für Alzheimer das Altern der größte Risikofaktor ist. Je älter man wird, desto höher wird das Risiko, auch an Alzheimer zu erkranken. Also es gibt da schon Ansätze, wo man sagt, okay, wir versuchen jetzt den Alterungsprozess zu verlangsamen und dadurch dann auch die Entstehung von Alzheimer entweder nach hinten zu verschieben oder vielleicht sogar zu verhindern.
Ursula Storost berichtete über neue Forschungsergebnisse zum gesunden Altern.
You can change the way you look with plastic on your face. Change your name, your point of view, the meaning of your race. Your partner, your religion, the places that you go. No matter what you do or change, I will always know. Cause I'm your sound shadow. Sound shadow. For as long as you're alive, I'll be by your side. Cause I'm your sound shadow. Shadows in the moonlight, shadows every day. Shadows after midnight to carry you away. Shadows on the water, shadows in the sky. Shadows of the ones you love pass before your eyes. But I'm your sound shadow.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Ambrosia ist in Deutschland alles andere als beliebt. Zumindest sind diese Pflanzen und ihre Pollen den Allergikern ein Graus. Leider nimmt die Ambrosia jetzt aber richtig Fahrt auf. Und das vor allem an Straßenrändern. Denn sie wird dort sogar aggressiver, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Die Abgase haben der Pflanze so zugesetzt, dass sie die Proteinzusammensetzung ihrer Pollen verändert hat. Die Menge sogenannter allergener Proteine werde damit größer, so die Forscher. Und zwar je nach Allergen 2 bis 10 Mal so groß. Für Betroffene heißt das, ihr Körper schüttet mehr Histamin aus. Und das verursacht mehr allergische Reaktionen, Heuschnupfen und Asthma. In dieser Woche haben sich auf der ersten UN-Konferenz zum Schutz der Ozeane Regierungsvertreter aus aller Welt, Meeresschützer und einige Staatschefs über die Zukunft unserer Meere beraten. Zu den größten Problemen zählen der Plastikmüll, die Korallenbleiche, die Übersäuerung der Meere und ihre Überfischung, aber auch der aufgrund des Klimawandels steigende Meeresspiegel. Er bedroht vor allem kleine Inselstaaten. Aber was lässt sich tun? Manche Teilnehmer der Konferenz forderten die Einrichtung von neuen Meeresschutzgebieten. Und tatsächlich, laut einer am Montag veröffentlichten internationalen Studie könnten solche Schutzgebiete den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Denn sie würden, so die Studie, die Übersäuerung der Ozeane und damit einen wichtigen Grund für das Korallensterben abmildern und den bedrohten Arten Schutz bieten. Bislang sind nur 3,5% der Ozeane als Schutzgebiete ausgewiesen und in nur 1,5% der Fischfang und andere Formen der Ausbeutung komplett verboten. Der Homo sapiens hat deutlich früher gelebt als bislang gedacht. Das belegen Knochenfunde aus Marokko. Forscher vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie datierten die Knochenreste auf ein Alter von mehr als 300.000 Jahren. Damit sind die Funde etwa 100.000 Jahre älter als alles, was man bisher an Fossilien vom Homo sapiens gefunden hatte. Die Erkenntnisse gehen aber weit über die zeitliche Einordnung hinaus, denn das Gesicht des frühen Homo sapiens war bereits voll ausgeprägt, während der Hinterkopf deutlich länger als heute war. Dies deutet darauf hin, dass sich auch Form und Funktion des Gehirns erst später entwickelt haben, so die Wissenschaftler. Allein schon das leise Summen einer Mücke kann Menschen aggressiv machen. In diesem Jahr könnten uns die stechenden Plagegeister aber besonders auf die Nerven gehen, denn die Mücken haben in diesem Jahr ideale Startbedingungen, sagen Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung. Bei einigen Arten sei schon jetzt die zweite und dritte Generation in diesem Jahr am Leben. Wenn die Witterung so mild bleibt und Gewitterschauer weiterhin regelmäßig für Pfützen und gut gefüllte stehende Gewässer sorgen, könnte sich die Mückenvermehrung kaskadenartig fortsetzen, befürchten die Forscher. Dann werde es auch in diesem Jahr deutlich mehr Mücken geben als 2014 und 2015. Im vergangenen Jahr waren dagegen ähnlich gute Vermehrungsbedingungen wie in diesem Jahr.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
His footsteps on the ground, walking through spaces to places where souls are lost and found, and he was just around the bend. In another where and when, and he is here and now again.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Ohne Edelmetalle wie Gallium, Indium oder Germanium würden viele unserer elektrischen Geräte gar nicht funktionieren. Zum Beispiel Handys oder Flachbildschirme. Das Problem ist allerdings, diese ausgesprochen wertvollen Rohstoffe sind sehr selten und werden immer knapper. Ein Grund, warum weltweit nach neuen Quellen dieser Elemente gesucht wird. Und so auch von Forschern der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Bildung untersuchen sie das Vorkommen in Bergwerken. Carmen Wojcik ist mit ihnen auf Schatzsuche gegangen, und zwar in einem stillgelegten Bergwerk im Harz.
Der Weg in den Berg hinein führt durch einen steinigen, dunklen Tunnel, der noch dazu ziemlich eng ist. Es ist auch sehr laut und es ruckelt und zuckelt auch ganz schön. Der Geologe Thorsten Graupner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird sichtlich durchgeschüttelt, genauso wie ich auch. Denn wir holpern hier mit einer historischen Grubenbahn auf Schienen immer tiefer in den Berg hinein. Unser Ziel liegt in ungefähr 200 Metern Tiefe unter dem Berggipfel. Dort will Thorsten Graupner ein paar Gesteinsproben einsammeln, um sie später im Labor zu untersuchen.
Also wir wissen aus vergangenen Untersuchungen, dass schwefelhaltige Zink-Blei-Kupfererze erhöhte Gehalte an den sogenannten Hochtechnologie-Elementen Indium, Gallium und Germanium enthalten können. Und wir sind hier, um nachzuschauen, wie viel hier enthalten sind, ganz speziell an diesem Standort, und werden das dann zusammen mit Proben von anderen Standorten zusammen in einer quasi einer Karte für Deutschland zusammenstellen. Insgesamt haben wir ungefähr 100 Standorte in Deutschland, die wir mit ungefähr 400 Proben untersuchen.
Also es ist eine Bestandsaufnahme, quasi so eine Inventur, um dann vielleicht auf der Karte irgendwann mal sehen zu können, auch als Wirtschaftsunternehmen lohnt es sich, da nochmal ranzugehen.
Natürlich. Unser Auftrag ist, das Rohstoffsicherung für die Zukunft zu machen. Man muss nicht überall suchen, sondern man kann wesentlich fokussierter suchen.
Es wird immer dunkler und kälter in diesem Tunnel und jetzt stoppt die Bahn. Vor uns geht es nicht weiter. Endstation. Ups. Aussteigen aus der Bahn. Da ist eine Wand aus Stein. Sieht irgendwie aus wie ein angeschnittener Marmorkuchen mit braunen, grauen und glitzernden weißen Mustern drin. Graupner nimmt jetzt einen Hammer und hämmert da an dieser Wand herum.
Wir müssen ja natürlich auch eine Probe lösen, um dann die Probe auch untersuchen zu können.
Das glitzert hier auch und das sieht richtig Gold aus, aber es ist kein Gold, ne?
Nein, natürlich nicht.
Schade eigentlich. Ich habe mich schon gefreut.
Sie sehen das dunkelbraune hier. Das ist unsere Zinkblende, Zinksulfid. Das ist das Mineral, das die Spurenelemente hauptsächlich enthält. Und dann haben wir nebenbei noch Quarz. Und wir haben noch Kalkspat. Ja, ist hier. So sieht man so größere Flächen.
Im Taschenlampenlicht sieht das weiß-gräulich aus. Hier sind auch noch Löcher in der Wand.
Das sind Löcher, ein sogenanntes Bohrraster, was hier gebohrt worden ist, wenn gesprengt wird. Also hier an der Stelle wird jetzt nicht gesprengt. Wir entnehmen jetzt bloß solche Handstückproben.
Gut, ich bin ganz froh, dass wir heute nicht sprengen, also dass keine Explosionen hier im Berg stattfinden.
Hier sind ja Risse in der Wand und entsprechend kann man die Probe auch rausarbeiten.
Diese Spurenelemente, das sind knappe und stark nachgefragte Rohstoffe. Wie hoch ist denn so der Marktpreis aktuell? Also wie viel wert ist es denn?
Der schwankt natürlich, aber Germanium ist das teuerste. Das liegt so ungefähr bei 1000 Euro pro Kilogramm. Gallium und Indium so bei 100 bis 250, 300.
Ui, was meinen Sie denn, wie viel Kilo liegen denn hier noch?
Schwer zu sagen. So im Bereich hunderte ppm, das heißt hunderte Gramm pro Tonne Erz. Ah, jetzt eine runtergefallen, ein Stück.
Genau, so ein faustgroßes Stück.
Und da sehen wir unsere Zinkblende. Wir sehen, dass die ist mittelbraun. Die enthält die Spurenelementgehalte.
Wie viel da jetzt drin ist, das können Sie jetzt hier aber noch nicht sagen. Oder das haben Sie da eine Vermutung?
Wir nehmen die nach Hause, wir sägen die durch. Und dann wird erst einmal bestimmt, wie hoch die Anteile an dem Erz sind. Und hinterher wird dann ein Schliff hergestellt und der wird mit dem Laser beschossen und in einem Massenspektrometer wird dann analysiert, wie viel Indium, Gallium, Germanium dort drin ist.
Ups, schon wieder eins runtergefallen. Also hier liegt auch schon einiges, über das wir jetzt hier gerade so ein bisschen rüber stolpern. Der Geologe hat also jetzt hier schon so einen kleinen Haufen an Gesteinsbrocken, an Proben zusammengesammelt.
Die müssen wir jetzt natürlich erst einmal dokumentieren. Das heißt, ich schreibe mir genau auf, wo ich die genommen habe und schreibe mir auch das Datum dazu, damit ich hinterher auch bei den vielen Proben, die wir untersuchen, noch hinterher noch genau zuordnen kann, die Proben. Dann werden die in eine Tüte eingepackt.
Okay. Da sind jetzt schon ein paar Kilo zusammengekommen. Der Sack kommt jetzt mit in die Grubenbahn, mit der wir hier runtergefahren sind. Und damit geht es dann ja auch wieder nach oben. Ein Ergebnis wird es dann heute also noch nicht geben.
Wir planen insgesamt in dem Projekt aus dem Harz ungefähr 65 Proben zu untersuchen. Wir haben bis jetzt ungefähr 10 untersucht. Das heißt, wir sind für den Harz speziell in einem relativ frühen Stadium der Untersuchung, wissen aber, dass der Harz eigentlich Gehalte hauptsächlich an Gallium hat, relativ wenig Indium und eigentlich kein Germanium. Wir haben eine umfangreiche Probenahme schon gemacht im Schwarzwald, haben dort herausgefunden, dass der Schwarzwald relativ reich an Germanium ist. Und wir haben auch Proben aus dem Ruhrgebiet schon untersucht, die sind etwas germaniumreicher. Und zum Beispiel das Bergische Land, dort ist sehr wenig an Spurenelementen enthalten. Also das ist sehr variabel und es scheint sich zu bestätigen, dass es Distrikte gibt, die schon charakteristisch sind für Vormacht des ein oder anderen Spurenelementes.
Gut, auf geht's wieder nach oben.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Woizig. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Wer Logo einmal live erleben möchte, am 20. Juni wird im Haus der Wissenschaft in Braunschweig wieder eine unserer Podiumsdiskussionen mit Experten stattfinden. Das Thema: Ausschreitungen, Mobbing und Übergriffe. Verändert sich die Gewalt in Deutschland? Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Reihe Logo Wissenschaft aus Braunschweig ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Kommen Sie vorbei, ich freue mich. Der Eintritt ist wie immer frei. Um Wissen und Wissenschaft geht es übrigens auch in der Sendung Pleatsch im NDR Fernsehen. Am Montag um 21 Uhr. Diesmal das Thema Yoga. Allein in Deutschland versuchen rund 3 Millionen Menschen mit Yoga gelassener, entspannter und fitter zu werden. Funktioniert das wirklich oder ist es doch nur ein Modetrend? Yoga, hip oder heilsam? Dieser Frage werden unsere Kollegen in der Sendung Pleatsch nachgehen. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.